Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von The Real Word, dem Podcast von iconist.de.
Ich bin Nicola und neben mir sitzt heute wieder
Julia.
Und ich finde, wir haben heute ziemlich interessante Themen, über die wir sprechen wollen und werden mit uns und euch. Nämlich unter anderem über nackte Menschen im Fernsehen, über dicke und dünne Körper und über ehrliches Dating.
Ja, dann lass uns doch einfach direkt mal loslegen, oder?
Genau. Und dann legen wir doch gleich wieder los mit unserem Thema der Woche. Und es ist ja immer so ein bisschen schwierig festzulegen, was ist jetzt eigentlich das Thema in dieser Woche. Aber am besten merkt man sowas ja dann oft daran, dass man darüber mit verschiedenen Menschen an verschiedenen Orten und verschiedenen Gelegenheiten gesprochen hat. Und das war diese Woche tatsächlich Naked Attraction, worüber ich am meisten gesprochen habe, muss ich sagen. Es tut mir leid, Julia.
Ja, also ich hätte das gar nicht mitbekommen. Es geht ja um eine Fernsehsendung auf RTL 2. Nicola, erklär bitte mal ganz kurz, was da passiert und was das ist.
Genau, weil insofern ist diese Woche, fallen zwei unserer festen Kategorien hier in eine, nämlich das Thema der Woche und unser TV-Tipp der Woche. Naked Attraction lief am Montag erstmals auf RTL 2 um 22.15 Uhr. Und das Konzept tatsächlich ist so bizarr, dass ich kaum fassen konnte. Und ich bin wirklich ein großer Trash-TV-Freund und ich gucke mir das alles sehr gerne an, ohne es zu ernst zu nehmen. Aber ich finde, dass es absolut seine Berechtigung hat, dass es unterhält. Und ja, ich liebe Bachelor, Topmodel, was auch immer. Ich gucke das alles. Aber selbst ich war hochgradig verstört, als ich Naked Attraction geguckt habe. Ja, ich sage kurz, wie das war. Eine Single-Frau, also es ist eine Dating-Sendung, moderiert von Milka Loff-Fernandes. Und eine Single-Frau in dem Fall zuerst trifft auf fünf Männer. Diese fünf Männer stehen in fünf farbigen Boxen und sind nackt. Die Boxen sind erst noch so verspiegelt, also so milchglasmäßig undurchsichtig gemacht. Und dann treten Milka und die Singlefrau vor die Boxen. Und dann wird der erste Teil des nackten Mannes freigegeben, nämlich der Penis.
Muss ich schon lachen.
Ja, und dann stehen die da. Also wir kennen ja auch alle schon Nackt-Dating-Sendungen. Und Adam trifft Eva, ja okay, da waren die halt nackt. Aber diesmal ist es einfach so, dann sind da fünf oder sechs oder sieben Penisse. Und dann stehen da Milka und diese Single-Frau und dann gehen die so reihum und sagen, dieser Penis ist jetzt relativ klein, was meinst du? Und dann sagt die andere, ja, aber das ist bestimmt ein Blutpenis. Ah ja, genau, ein Blutpenis. Und dann gehen sie zum nächsten, dann haben die Männer auch keine Namen, sondern es ist dann nur so, ja, wir gehen jetzt zu Box Gelb. Und dann stehen sie vor Box Gelb und sagen, oh, guck, wie symmetrisch er da hängt. Und dann sagen sie, ja, er hat auch lange Beine, das passt dann ja auch irgendwie zusammen, dass der so lang hängt, weil er hat ja auch lange Beine. Und das ist alles so völlig ernst und ich frage mich auch, wie kann es sein, dass die nicht lachen? Und dann sprechen sie auch darüber, ob ihre Hände jetzt groß genug sind, um da rumzukommen. Und naja, und ich will jetzt auch hier niemanden langweilen, aber es ist wirklich skurril. Dann drehen die Männer sich um und dann das gleiche Spiel mit dem Po, dann wird die Box weiter freigegeben, dann sieht man die Oberkörper, dann sagt die Single-Frau, der Oberkörper gefällt mir ganz gut, der andere Oberkörper gefällt mir nicht so gut, dann wird ein Mann rausgeworfen, der muss dann aber sich nochmal komplett nackt vor der angezogenen Milka und der Single-Frau im Kreis drehen, dann gucken nochmal alle und dann geht er. Und so geht es dann immer, dann sieht man irgendwann den Kopf, dann sagt sie, das Gesicht, da gefiel mir der Oberkörper, das Gesicht gefällt mir jetzt nicht so gut, deswegen kannst du jetzt gehen. Und dann muss der Mann gehen und am Ende sind zwei übrig und dann kommen die raus und sind immer noch nackt und dann muss die Singlefrau sich auch ausziehen und das war auch so der seltsamste Moment, wenn dann alle nackt sind, außer Milka und dann steht Milka da mit drei komplett nackten Menschen. Und sagt dann auch so dümmliche Sachen, wie die Nase des Mannes, so sein Johannes, trifft das jetzt hier zu? Oder dann so Sachen wie, verhärtet sich bei euch der Eindruck, wenn ihr jetzt Jennifer nackt seht? Und es ist alles so eine Mischung aus unangenehm und unglaublich. Und dann sucht sie sich einen Mann aus und dann haben sie ein angezogenes Date und dann
sieht man das angezogene
ja,
Date noch?
Ja, und das ist dann am allerunangenehmsten, weil man dann einfach auch merkt, dass alle nicht so schlau vielleicht auch sind oder nicht so ganz genau wissen, wo sie hier mitmachen. Und dann sind das so Dialoge so, magst du Kinder? Ja, ich auch. Ja gut, dann sind wir uns ja schon mal einig, dass wir eine Großfamilie wollen. Und so.
Das ist aber eigentlich interessant, von der Nackt-Dating-Sendung direkt zur Familienplanung.
Ja, ich glaube, da wird dann auch nicht einfach nicht mehr weiter irgendwas hinterfragt. Und ja, und dann gibt es das Gleiche, dann kommt ein Mann und dann sind da 6 nackte Frauen und dann kommt das gleiche Spiel. Und ja, und diese Sendung hatte aber erstaunlich, oder vielleicht auch nicht erstaunlich, weil das Format kommt aus Großbritannien und ist da sehr erfolgreich und war auch hier vergleichsweise für die Uhrzeit und den Sender sehr erfolgreich. Irgendwie 6-7% Marktanteil, 1,5 Millionen Zuschauer.
Ja. Ja, wobei man sich schon fragt, wer das dann wieder angeguckt hat.
Ich.
Ja, aber also zum Beispiel ich habe sehr viele Freundinnen, die noch nicht mal in die Sauna gehen, ne, weil ihnen das so unangenehm ist, nackte Menschen und so. Das sind ganz normale, aufgeschlossene Frauen, aber irgendwie Nacktheit ist ja schon so ein Tabuthema für viele Menschen. Und dann guckt man sich das aber im Fernsehen an. Also das passt irgendwie alles
vielleicht
gar nicht zusammen.
Vielleicht ja gerade deshalb, um das mal zu sehen. Also wir waren ja auch, deswegen sprechen wir jetzt auch darüber, gestern Abend bei einem Dinner mit anderen Journalisten und so. Und da hat dann auch gleich eine gefragt, ja, aber wie hat der Mann das denn dann genannt? Hat der dann immer Scheide gesagt? Und war dann schon so ganz interessiert da, glaube ich, würde das jetzt vielleicht auch nicht angucken, war dann so ganz interessiert daran. Und vielleicht ist das ja dann schon was, was man mal sehen will. Ja, wenn es jetzt einfach wirklich so ganz komisch, nüchtern hier so darüber gesprochen wird, wie sprechen denn andere darüber und wie sehen andere aus und wie findet dann der Mann das? Und wir haben da ja, ich finde es immer so ein Indiz dafür, dass man da lange drüber spricht, dass es dann doch irgendwie seine Berechtigung vielleicht
hat. Ja, auf jeden Fall. Also das stimmt ja auch. Aber trotzdem ist es halt wie in so einem dystopischen Roman von vor 20 Jahren, was man sich so als Schlimmstes hätte ausdenken können, mal in den 90ern oder so, oh, jetzt schreiben wir mal ein Buch oder wir machen jetzt mal eine Fernsehsendung darüber, wie nackte Menschen sich gegenseitig bewerten. Also auch alle Leute, denen du das jetzt erzählt hast, dass du die Sendung geguckt hast, waren total geschockt und meinten als erstes, was, im deutschen Fernsehen, um wie viel Uhr lief das denn? Ja, das gibt's doch gar nicht. Und dass es schon ziemlich schockierend ist.
Ja, und mich wundert tatsächlich, dass es keine größere Diskussion irgendwo gab, meinetwegen auch nur auf Twitter, wo ja wirklich jede Kleinigkeit ausgeschlachtet und als sexistisch angeprangert wird, die nur irgendwie in die politisch unkorrekte
Das ist,
Richtung
weil Twitter
geht.
Auf der Republika gerade ist, das haben die gar nicht mitbekommen.
Genau, und dann frage ich mich, wo sind sie denn alle und wo kommt denn, dass man Menschen, sowohl Männer als auch Frauen, zu Fleisch degradiert und wie oberflächlich das ist und dass es nur um die Körper geht und dass nach Körpermaßen entschieden wird, ob jemand weiter ist. Also es hat mich total gewundert, dass ich nirgendwo so eine kritische Auseinandersetzung damit gesehen habe und dann natürlich so Bild.de macht hihi Penisse. Aber ja, wo war denn Twitter, bitte? Hallo?
Ja, aber das stimmt auch ein bisschen, also ist vielleicht auch ein bisschen eine Unehrlichkeit in dieser ganzen Debatte um Körper und nackte Menschen und sowas. Wenn jetzt beispielsweise eine Lena Dunham sich auszieht oder nackt zeigt in der Fernsehsendung, dann finden das alle Feministinnen toll, alle Netzfeministinnen. Und wenn so eine RTL2-Sendung ist, klar, also man kann jetzt nicht Girls, die Serie, vielleicht mit Naked Attraction so direkt vergleichen, aber trotzdem wird er ja immer so mit zweierlei Maß gemessen, dass eben, wenn man dazu sagt, dass es feministisch gemeint ist, dann ist es irgendwie gut und dann loben das alle und finden das alle toll und dann bei sowas, es fällt mir jetzt gerade irgendwie erst so auf, als wir darüber sprechen, dass natürlich das schon stimmt. Wie sagt man zu den einzelnen Körperteilen? Wie nennt man das? Wie spricht man darüber? Also das ist ja eigentlich gar nicht so uninteressant. Muss ich mir vielleicht doch auch nochmal angucken.
Ja, ich habe so viel darüber geredet, dass sogar meine Mutter es sich gestern noch angeguckt hat.
Oh, und was hat die gesagt?
Das war ganz interessant, weil ich hatte den Mann nicht mehr angeguckt, den Mann, der die Frauen bewertet. Und die Kollegin gestern Abend hat gesagt, ja, der war ganz sympathisch und den fand sie ganz gut. Und meine Mutter war so, Gott, den Mann, den fand ich ganz schrecklich. Ich wusste gar nicht, dass es so Männer gibt und ich wusste auch gar nicht, dass Männer heute alle rasiert sind. Und meine Mutter war mehr so über diese Basics einfach so ein bisschen erschrocken.
Und es kommt jetzt noch mehrfach, dieses Format.
Das kommt noch viermal.
Und wird das dann auch mit also Frauen und Frauen und Männern, gleichgeschlechtlichen Partnerschaften?
Ja, mit der politischen Korrektheit, ich weiß nicht, wie weit es geht, bei Kiss Bang Love tatsächlich, dieser Kuss-Sendung auf ProSieben, wo sich Menschen mit verbundenen Augen durchs Küssen kennenlernen, da wird das ja ganz brav gemacht. Da küssen sich Männer und Männer, Frauen und Männer und auch alles gemischt. Ich weiß nicht, wie es bei Naked Attraction weitergeht.
Trotzdem fragt man sich so ein bisschen, was eigentlich als nächste Fernsehsendung noch kommen soll. Ja, weil langsam sind die Tabus auch so ein bisschen erschöpft. Habe ich zumindest das Gefühl.
Irgendwas mit Sex oder so.
Das könnte dann so eine Tinder-Sendung vielleicht sein.
Ja, oder sowas wie Kiss, Bang, Love mit Sex.
Ja, erst Sex haben und danach bewerten.
Ja, und danach erst dann die
Augen. Ja, es war ganz okay, offen. Aber verliebt bin ich jetzt nicht. Genau, und danach die Augen erst aufmachen.
Ja,
oh
ja.
Gott, oh Gott. Das. Aber jetzt sagen wir noch, oh Gott, und in 2 Jahren ja, oder so eben. Gibt es es dann. Wahrscheinlich noch nicht mal in 2 Jahren.
Ja, früher. Vielleicht erstmal so als Internet-Experiment und dann, ich meine, weil das klassische Fernsehen muss sich ja Dinge überlegen, damit die Leute noch gucken. Auch, ich habe jetzt auch die Woche ganz viel gelesen über die großen DSDS-Probleme. Also nicht mal mehr ich gucke ja DSDS, obwohl ich meine Magisterarbeit darüber geschrieben habe. Aber dass die ja so wahnsinnig große Probleme haben. Und da gab es wohl auch ganz viel Stress mit den Rechteinhabern und den Lizenzgebern, weil RTL die Regeln ändern wollte, weil die Quoten halt einfach immer schlechter wurden und man dauernd sich neue Dinge überlegen musste, damit die Leute irgendwie noch dranbleiben. Und dann ist das ja aber alles nicht erlaubt, weil es gibt dann ja diese Formatbibeln, das sind tatsächlich Bücher und in denen steht ganz genau drin, wie die Musik sein muss, wie die Rollen der Juroren besetzt sind, wie die Castingprozedere ablaufen. Und ja, da gab es ganz viel Streit, weil die SDS Deutschland dauernd Regeln ändern wollte. Und jetzt wird halt so von allen Seiten gesagt, es muss eine Pause geben. Auch
mit DSDS?
Ja. Und dass Dieter Bohlen aber irgendwie einfach immer weitermachen will. Und ich glaube auch, die hätten, also entweder man hört auf oder macht echt eine Pause und kommt dann irgendwie spektakulär zurück. Aber es ist doch so, also dass es überhaupt immer noch läuft. Das ist eigentlich,
ich finde es auch interessant, weil das ist so die einzige Sendung, finde ich, von der man so in den Mainstream-Medien gar nichts mehr mitbekommt. Also Dschungelcamp, Germany's Next Topmodel, diese ganzen Sachen finden ja noch irgendwie statt. Aber von DSDS hört man eigentlich gar nichts mehr.
Ja.
Außer man schaltet aus Versehen den Fernseher ein.
Auf Bild.de.
Auf Bild.de, na gut, okay.
Das sind letzte Bastion. Die sind ja treue Partner einander. Aber ja, jetzt es wurde ja der neue Superstar gekürt am vergangenen Samstag.
Ach, den gibt es jetzt schon.
Nobody knows about that. Anthony. Ich weiß es irgendwie doch.
Und hat auch ein eigenes Lied.
Ja, das aber erstmals nicht mehr von Dieter Bohlen produziert ist. Auch das ist ja irgendwie auch schon ein Zeichen, dass es bergab geht.
Oh.
Weil der tatsächlich sich total auf Schlager...
Das würde mich aber schon mal interessieren.
Auf Vanessa Mai konzentriert und damit sehr viel Geld
verdient. Ob das Lied wohl so schön ist wie... Badidi Dab von Dagi.
Ach ja, das war ja auch noch ein Thema diese Woche.
Nee, Bibi's Beauty Palace. Mal, jetzt habe ich sie verwechselt. Unfassbar.
Wap, wap.
I feel so fat.
Ja. Der Text, dazu muss ich eine Sache sagen. Ich habe jetzt gesehen, dass der Text von 2 Menschen geschrieben wurde. Von 2.
Der Songtext von Bibi's Beauty Palace.
Ja, mein Zwei hat dann einer so gesagt wap und dann hat der andere gesagt
Dab.
Bab.
Bab, wap, bab, dibi dab.
So ungefähr.
Naja, gut, okay. Also,
ja, siehst du, man braucht schon 2 Leute vielleicht. Das ist doch nicht so einfach.
Habt ihr ja wahrscheinlich auch mitbekommen und euch angeschaut. Falls nicht, tut es besser nicht, weil danach ist
ich habe mich abschließend, ich habe mich eine Sache gefragt, ob der Junge, der dann ihren Namen weiß, den nicht vielleicht weiß, weil er ihre Tasche gestohlen hat. Aber bist du nicht so tief drin im Text?
Nee, aber that's just how it is.
Okay.
Naja, gut, so viel dazu. Zu unserer nächsten Kategorie. Welche ist das? Nicola, welches Buch hast du diese Woche gelesen?
Ich habe diese Woche ein E-Book gelesen.
Wir schauen nämlich nicht nur Fernsehen und Internet, sondern wir lesen auch manchmal.
Ja, ich habe übrigens auch inzwischen How to Murder Your Life weitergelesen und kann es nach wie vor sehr empfehlen. Bekenntnisse eines Hochglanz-Junkies, das ist in Deutsch wieder so dämlich übersetzt, aber so eine Drogenbiografie würde ich sie inzwischen nennen, nachdem ich mehr gelesen habe. Naja, das hatte ich ja vergangene Woche schon erwähnt. Diese Woche habe ich außerdem gelesen Die Kunst des ehrlichen Datings von Anshu Kögel. Das ist ein Blogger, den ich irgendwie schon länger kenne und lese. Und da geht es vor allem, fand ich interessant, einen Aspekt, wo es wieder um dieses, wie oft soll man sich melden, beziehungsweise wie viel Interesse darf und soll man zeigen, wenn man sich so gerade kennengelernt hat. Und das ist ja immer noch so dieses Ding, dass man irgendwie denkt, nicht zu viel und dann ist man für den anderen uninteressant. Und klar, auch inzwischen, ich habe auch schon längst irgendwie 1000-mal geschrieben, nein, und man darf ruhig sagen und das ist alles so anstrengend und stressig, diese Spielchen. Und ich habe auch so das Gefühl, ich bin halt auch einfach so zu alt für sowas und alle Leute, die ich kenne. Aber er hat es so ganz schön auch erklärt, warum es sozusagen so wichtig ist, da umzudenken und warum es so gut und wichtig ist, Interesse zu zeigen. Darf ich es dir kurz erklären?
Also das ist ein ganzes Buch übers Kennenlernen.
sozusagen über Dating. Ja.
Okay.
Und wie wichtig Ehrlichkeit ist und aber auch über die Dynamiken und wie sich so die Balance entwickelt und wie sich die Balance halten soll. Und er hat eben ganz schön erklärt, wie man wirkt, wenn man jemandem sagt, so, ja, ich würde dich gerne öfter sehen oder lass uns doch wieder treffen. Weil man ja immer, oder gerade als Frau, dann Angst hat, unattraktiv zu wirken, ne?
Ja.
Und er erklärt es aber so schön, dass man das eben genau das nicht tut, weil es eben sehr attraktiv sei, dass man offen und ehrlich zeigt, was man fühlt und denkt. Und weil man genau damit eben zeigt, dass man emotional sehr stabil ist und dass man total cool ist und dass man auch total gut damit klarkäme, sozusagen zurückgewiesen zu werden und nicht angewiesen ist auf diese Bestätigung des anderen. Dass man sozusagen, indem man einfach ohne sich zu schämen, sein Interesse zeigt, signalisiert, ja, ich will dich, aber ich brauche dich nicht. Ich kann dir das sagen, es wäre schön, aber dadurch, dass ich den Mut habe, dir das zu sagen, weißt du auch, dass wenn du mich zurückweist, ich auch damit klarkomme. Und ich kann zu allem stehen und mit allem klarkommen. Und das fand ich so einen ganz interessanten Twist in diesem ganzen Gedankenkarussell, in dem man da ja immer so steckt. Aber du zögerst.
Ja, also ich habe ja jetzt das Buch nicht gelesen, aber es hört sich für mich auch so ein bisschen schwierig an, wenn man immer mit allem klarkommen soll und mit aller Ablehnung und so zurechtkommen soll, gerade als Frau. Das ist ja auch so ein bisschen ein Freibrief vielleicht für manche Männer, dann zu sagen, gut, die ist so abgeklärt und so hart im Nehmen, da kann ich jetzt alles machen. Also thematisiert er das auch in dem Buch, dieses...
Es geht tatsächlich im Kapitel davor sehr lange darum, um emotional stabile Menschen und emotional instabile Menschen und dass halt emotional instabile Menschen halt ganz oft dazu neigen, sich viel zu melden und zu klammerig zu sein und dass sie dadurch natürlich umso unattraktiver wirken und dass eben da ganz wichtig ist, diese Balance zu halten, dass beide gleich viel geben und wie man das erreicht und wie sehr man eben an sich selbst arbeiten muss, um diesen Selbstwert zu haben, um sich nicht abhängig davon zu machen, wie man vom anderen bestätigt wird. Und das ist natürlich was man jetzt auch nicht von heute auf morgen lernen kann, was sozusagen aber halt so ein bisschen sozusagen die Voraussetzung ist, um sich dann so dementsprechend offen zeigen zu können.
Auf der anderen Seite ist es natürlich für jeden Menschen schwierig, mit Ablehnung umzugehen.
Ja, er erzählt dann ganz nett, dass er sozusagen einfach von dem, dass er dauernd abgelehnt wird. Also, dass er natürlich so...
Ich wollte gerade fragen, was ist der Beziehungsstatus von diesen Autoren?
Er datet sehr, sehr viel und er sagt, er wurde einfach von dem Großteil der Frauen, denen er sein Interesse gezeigt hat, abgelehnt. Immer wieder. Und dass man natürlich, und das habe ich auch schon öfter irgendwie, hört man ja auch immer wieder, je öfter man abgelehnt wird, desto besser kann man damit umgehen. Ja, und desto besser lernt man, das nicht persönlich zu nehmen, was natürlich echt, also das ist ja überall, auch im Berufsleben habe ich auch, also... Da, glaube ich, ist es auch ganz wichtig, immer dieses Lernen, es nicht persönlich zu nehmen. Das ist, glaube ich, das Allerschwierigste, was man privat und beruflich...
Ich bin da auch sehr schlecht darin.
Ja.
Ich nehme alles persönlich.
Ja.
Deswegen möchte ich auch nur 5-Sterne-Bewertungen für den Podcast haben.
Genau, das ist echt eine schwierige Sache. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie man das lernt. Ob das wirklich so eine Sache ist, dass man abhärtet, ob man einfach selber sich so entwickelt... Ich weiß nicht, wie man das lernt. Hast du deine Theorie?
Ich weiß nicht. Also, ich kenne ganz wenige Menschen, die wirklich so, also nicht schnell beleidigt sind, die Dinge nicht persönlich nehmen.
Ich finde es auch echt das Schwierigste. Aber ich habe am Anfang, also jetzt gerade so im Beruf, war das auch bei mir noch schlimmer.
Ich finde tatsächlich sogar im Beruflichen, wenn jetzt jemand sagt, mach doch mal eine andere Überschrift oder so, jetzt bei uns ganz konkret als Beispiel, dann bin ich irgendwie nicht beleidigt, weil ich dann denke, ja gut, ein anderer Mensch hat vielleicht einfach mal eine andere Idee, das gehört einfach dazu. Also ich glaube, das habe ich jetzt schon gelernt, dass man da nicht dann jedes Mal, wenn irgendjemand sagt, kannst du das nochmal verbessern oder so. Das sind ja dann eher so, wenn man eine Idee vorschlägt irgendwo oder also wenn man wirklich persönlich dahinter steht, hinter einer Sache oder mit irgendeinem Vorschlag ankommt und der wird niedergemacht oder so. Also das ist halt eher, glaube ich, das Schwierige.
Das ist ja auch von Job zu Job mehr oder weniger. Das ist bei uns natürlich schon auch, also man offenbart sich ja auch jedes Mal so ein bisschen, wenn man eine Idee hat. Das ist ja auch immer so, auch je jünger man ist in so Konferenzen und dann muss man irgendwie was sagen und dann ist das ja immer so ein schrecklicher Moment. Oder auch wenn man Texte irgendwem zu lesen gibt. Das ist ja auch immer so ein bisschen, als ob man sein Kind jetzt irgendwo hinschickt und dann wird es bewertet und...
Ja, zum Glück sind wir im Online-Journalismus, wo man das nicht von 10 Millionen Menschen immer alles absegnen lassen kann, sondern nur wir gegenseitig unsere Texte lesen. Okay, das führt jetzt etwas zu weit. Machen wir mal weiter.
Ich wollte noch eine Sache zu der Ablehnung sagen.
Ja.
Weil das auch auf YouTube oder so, wenn wir da früher diese Videos gemacht haben, so wie man jemanden anspricht oder anschreibt, und dann sind da ganz viele junge Männer, die sozusagen mit der Ablehnung nicht klarkommen oder dann lieber nichts machen, weil die Frau eh nicht antwortet oder so. Anschuhkögel sagt aber sozusagen dazu, dass sich das halt alles lohnt. Und das ist jetzt auch alles keine neuen Weisheiten, aber vielleicht sollte man sich's doch immer noch mal bewusst machen, dass halt Risiko dazugehört. Und dass man das alles, diese ganzen Zurückweisungen und woraus nichts wird, das vergisst man natürlich alles. Und es bleiben aber dann eben die Erinnerungen mit denen dann was war. Und es muss ja auch nicht immer eine krasse Beziehung daraus werden, aber das kann ja auch einfach mal ein netter Abend, dass man jemanden in der Bar anspricht und da einen guten Abend hat. Das sind ja alles Dinge, an denen man wächst und womit man Erinnerungen sammelt. Und wirklich, also so Sachen, die halt nicht klappen, die vergisst man dann.
Ja.
Und erhöht aber sozusagen die Chance auf, darauf Erinnerungen erschaffen zu können. Amen.
Amen, ja. Ja, ich muss sagen, ich lese gerade nochmal das Buch Persuasion von Jane Austen, was ja irgendwie so 1814 spielt. Mhm. Und da geht es eigentlich auch genau um die gleichen Sachen. Was so um so verpasste Lebenschancen, weil man sich mal für irgendwas falsch entschieden hat, dann meldet sich der Mann nicht mehr, dann gibt es plötzlich doch keine Hochzeit und so weiter. Und das finde ich eigentlich immer so spannend. Also erstens mal liebe ich sowieso alle Bücher von Jane Austen und lese die bei Gelegenheit immer wieder. Aber dass das halt vor so vielen hundert Jahren schon genauso war wie jetzt.
Ja, das ist total interessant. Tatsächlich, auch Fontane hat ganz viel über dieses, ich habe da kürzlich mit jemandem drüber gesprochen, Fontane hat ganz oft dieses Mingelthema.
Das ist so schon lustig.
Aufgegriffen. Und zwar beschreibt der ja auch immer viele Liebesbeziehungen und so weiter. Und da gibt es tatsächlich einige Szenen, in denen sozusagen, die haben einfach richtige Codes verwendet, durch die klar wurde, sind wir jetzt zusammen oder nicht, was wir heute einfach nicht mehr haben. Und wo man einfach sieht, dass die uns so krass voraus waren. Da gab es zum Beispiel Fächer. Und je nachdem, mit welcher Seite die Dame gefächert hat, hat sie dem Mann signalisiert, ich habe Interesse, ich möchte mit dir zusammen sein oder nicht. Und ich glaube, ja, vielleicht muss man sich an all diesen Sachen nochmal ein Beispiel nehmen.
Und das Letzte dazu, früher waren ja auch die ganzen Vorstellungsrituale und die Kommunikationsrituale viel klarer definiert. Und ich glaube, dass das in mancher Hinsicht, so komisch ich das auch anhören mag, manchen vielleicht geholfen hat, wenn sie wussten, so und so wird man einander vorgestellt, so kommt man ins Gespräch. Klar waren die Menschen damals unfreier und vor allem auch die Frauen, ist ja keine Frage. Aber trotzdem, das ist ja bei uns eigentlich in unserer Generation das Schwierigste, dass man oft nicht weiß, bin ich mit jemandem überhaupt befreundet? Kann ich den zu einer Party, zu meinem Geburtstag einladen? Oder sind wir gar nicht auf dieser Ebene? Oder auch bei Beziehungen eben, dass man nie weiß, wo sind wir eigentlich? Ja. Und das, wie komme ich mit jemandem ins Gespräch? Auch wenn ein Mann einen in einer Bar anspricht, dann denkt man ja gleich, was ist denn das für ein komischer Typ? Ja. Also wieso spricht er mich jetzt an? Was mache ich jetzt? Wie werde ich den wieder los? Auch, also anstatt sich zu überlegen, ist ja eigentlich gleich ganz nett. Also, dass das vielleicht früher mal, als diese Codes und diese Rituale klarer definiert waren, manchmal ein bisschen einfacher
Absolut. Es ist nicht einfacher geworden.
Außerdem, um zu unserem nächsten Thema überzuleiten, dem hinter den Kulissen, gab es früher auch noch keine Bodyscans, die den eigenen Körper in Maße umgerechnet haben und einem hinterher per E-Mail ein sehr verstörendes 3D-Bild geschickt haben vom eigenen Körper.
Denn das ist uns gestern Abend auch noch passiert.
Ja, das war so schlimm.
Wir haben uns die Sportkollektion von einem Unterwäschehersteller angeguckt. Und der Laden war neu eröffnet und ein Highlight in diesem Laden ist ein Bodyscanner gewesen.
Oder? Ja, also alle Kunden können da hingehen, sich scannen lassen. Also man stellt sich dann auf so ein Ding und muss so zwei Knöpfe drücken und dann fährt es so einmal um einen rum und wiegt einen dann, vermisst die Oberschenkel, den Bizeps,
den Körperfettanteil.
Also ja, sämtliche Proportionen werden da irgendwie zueinander ins Verhältnis gesetzt und dann kriegt man das hinterher per Mail zugeschickt. Und muss sich dann irgendwie damit auseinandersetzen, ob man damit zufrieden ist oder nicht.
Ja, und ich finde, man merkt daran auch, Also man kriegt erstmal so einen Schnellüberblick per Mail und kann dann noch tiefer in dieses Profil einsteigen, wenn man sich einloggt auf der Seite. Also erstmal ist ja schon immer total schrecklich diese, also ich hatte sowas schon mal, als ich so eine Mars-Jeans mir habe online anfertigen lassen, da habe ich auch so ein Bild von meinen Schenkeln bekommen. Ich finde schon mal erstmal diese Figuren, die dann da sind, die man angeblich selber sein soll. Das ist
grauenvoll. Also ich habe da erfahren, dass meine Oberschenkel vom Umfang her anscheinend fast genauso wie meine Taille sind. Das hat mich sehr verstört.
Was ja auch irgendwie gar nicht
sein kann. Das kann gar nicht sein. Also da muss ein Fehler bei dem Bodyscan gewesen sein.
Wir wissen auch nicht, ob das richtig geeicht war, dieses Gerät.
Ja, das kann eigentlich nicht sein.
Aber trotzdem, was ich festgestellt habe, dann bekommt man eben die Umfangsmaße, Brust, Taille, Hüfte. Und um die irgendwie in Relation oder einschätzen zu können, ich habe dann immer so als Vergleichswert mir gedacht, wie stehe ich da jetzt im Vergleich zu 90, 60, 90 da? Ja, wie weit weiche ich ab von 90, 60, 90, was halt so die unrealistischsten Kackmaße sind, an denen man sich orientieren kann. Aber ich habe es, man tut es irgendwie trotzdem und denkt sich, hä, komisch, warum ist meine Taille jetzt irgendwas mit weit über 70? Wenn doch eigentlich hier wenn da doch alle 60 haben, und das hat dann natürlich nicht alle 60, aber so das Einzige, was man im Kopf hat, ist ja. Das. Weiß man eigentlich so einen deutsche Frauendurchschnitt?
Nein, also ich habe dann auch gestern Abend Oberschenkelumfangfrau gegoogelt, ja. Aber da kamen keine richtigen verlässlichen Ergebnisse.
Nein, also haben wir nicht so ein 90, 60, 90 in real life?
Für normale?
Ja.
Nee, naja. Aber es ist eben so, also ich würde jetzt sagen, dass wir eigentlich relativ, also einen guten Umgang mit unserem Körper pflegen, dass jetzt wir nicht solche magersüchtigen Moderedakteurinnen sind, die Nein. irgendwie unbedingt in Sample Size passen müssen und sonst ihr Leben zu Ende ist, wenn das nicht der Fall ist. Also Sample Size sind die Musterteile von Modekollektionen, die irgendwie so Größe 32, 34 haben oder sowas, halt für die Models. Aber trotzdem, wenn man dann halt so eine E-Mail bekommt, wo die ganzen Zahlen drin stehen, das ist eben schon so ein verstörender Moment, wo man sich dann doch wieder anfängt, darüber nachzudenken, oh mein Gott, so viel wiege ich und ist das eigentlich normal und wie viel wiegen andere? Eine hat dann auch überall gezeigt, dass sie irgendwie 52 Kilogramm wiegt ja. Und oh mein Gott, dann müsste ich ja eigentlich magersüchtig sein. Und ich glaube, sie hat es aber insgesamt schon so ein bisschen gefreut, dass sie halt nur 52 Kilogramm wiegt.
Ja, wiegt sie denn? Hab ich das richtig mitbekommen? Ich dachte, ich habe mich so verhört. Wiegt sie wirklich 52 Kilo?
Keine Ahnung, also kann ich nicht beurteilen. Ich kann sowas total schlecht einschätzen, aber ja.
Ja, ich habe auch dann gegoogelt, weil es wird einem auch der irgend so ein Wert, dieses Verhältnis zwischen Hüfte und Taille gegeben,
ja.
Was nämlich ja möglichst, ne, der Bauch soll ja möglichst flach sein. Mhm. Also genau, ich habe dann eben, das war dann bei mir irgendwas mit 0,77, wo ich gar nicht wusste, wie das jetzt einzuschätzen ist. Dann habe ich es gegoogelt und dann bezieht sich, dann dachte ich so, man findet jetzt raus, wie gesund man ist oder sowas, weil doch auch dieser Bauchumfang ja. auch wichtig ist bei so Herzerkrankungen ja. und sowas. Und das wollte ich eigentlich rausfinden. Und dann kam überall nur, was attraktiv für Männer ist, nämlich möglichst flacher Bauch, um zu signalisieren, weil der Mann dann sieht, die Frau ist nicht schwanger, aber möglichst breite Hüften sozusagen, die
sie
dem Mann.
Sie könnte schwanger sein und sie ist gebärfähig.
Sie kann gut schwanger werden, weil sie so ein gutes Becken hat. Und dann gab es da halt diesen Wert, der dafür gut ist. Aber ich wusste dann jetzt nicht, ob ich ein Risiko für Herzerkrankungen habe, sondern nur, ob ich Männern gebärfreudig genug erscheine.
Ja, aber es ist schon auch ein bisschen problematisch, dass man unter dieser Prämisse naja, des Fitnessprogramms und des Fitwerdens und gesund Leben, dass man dann so Zahlen bekommt und sich dann damit irgendwie auseinandersetzen soll. Und dann meinten die auch gestern zu uns, ja, und dann könnt ihr ja in 6 Wochen nochmal kommen und dann gucken, ob sich irgendwas verändert hat. Also wenn man dann Sport gemacht hat in den Klamotten von dieser Unterwäschefirma.
Ja.
Also auf der anderen Seite soll man kein Bodyshaming betreiben, dann wird man aber wiederum vermessen und soll irgendwie seinen Oberschenkelumfang verkleinern, hoffentlich. Aber es ist, also,
ja,
ich habe mich schon etwas bodygeschämt gefühlt gestern.
Ich fand gut, da gab es auch Sachen, die man auch als Jogginghose zu Hause anziehen kann.
Ja, das stimmt. Okay. Ja, jetzt haben wir schon ziemlich lange gesprochen.
Ja. Ich fand es heute aber sehr interessant, die Dinge, über die wir gesprochen haben. Ich hoffe, das ist nicht nur ein subjektiver Eindruck, weil es einfach so irgendwie unsere Themen waren, sondern ich hoffe, dass auch für andere Menschen, die vielleicht diese Woche sich nicht mit
ja.
all dem beschäftigt haben, dass es für die auch interessant
ist. Also wir sind halt wirklich so ein bisschen angewiesen darauf, wie euch das gefällt, ob euch das interessiert. Deswegen schreibt uns gerne entweder per Mail oder gerne auch in den Apple-iTunes-Bewertungen, wie ihr den Podcast fandet, welche Themen euch vielleicht auch noch interessieren würden, ob ihr vielleicht Fragen habt. Genau, und hier nochmal der kurze Hinweis. Uns gibt es inzwischen bei Soundcloud iTunes und Deezer.
Und immer im Internet unter iconist.de.
Ja. Tschüss und macht's gut. Bis nächste Woche.
Ciao.